Liebe Gemeinde, am ersten Passionssonntag, Friede sei mit uns. Amen. Ich bin ein Fan von Gundermann. Ich meine nicht dieses wilde Kraut, das den Salat würzt, sondern Gerhard Gundermann. Der singende Baggerfahrer aus Hoyerswerda war ein Star in der DDR. Hier im Westen kannte ihn niemand. Seine lakonischen Lieder, seine spröde Art, wenn er irgendwo auftrat, strömten die jungen Leute zu seinen Konzerten. In einem Lied besingt er seine Heimat.
Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück.
Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück.
Hier habe ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück.
Hier habe ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück. Er war ein eher unangepasster Zeitgenosse im Arbeiter- und Bauernstaat. Den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit im real existierenden Sozialismus hatte Gundermann mit einem Gastspiel bei der Armee kennengelernt.
Hier sind wir alle noch Brüder und Schwestern, hier sind die Nullen ganz unter sich. Hier ist es heute nicht besser als gestern und ein Morgen gibt es hier nicht.
Hier sind wir alle noch Brüder und Schwestern. Hier sind die Nullen ganz unter sich. Hier ist es heute nicht besser als gestern. Und ein Morgen gibt es hier nicht.
Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Hier habe ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück.
In den 80ern raste er zwischen den Auftritten in der ganzen Republik und seinem Arbeitsplatz, dem Schaufelradbagger im Braunkohlerevier, hin und her. Die Parteimitgliedschaft drängte man ihm auf. Als er sich weigerte, ein Loblied auf den Parteisekretär zu singen, schloss man ihn aber wieder aus der Partei aus. Ein aufrechter, geradliniger Künstler, der das Leben der kleinen Leute besang. Trotzdem gelang es der Stasi, ihn als IM anzuwerben. Man lockte ihn mit Auslandsreisen und uneingeschränkten Auftrittsmöglichkeiten. Gerhard Gundermann bespitzelte und verriet Freunde und Bandkollegen. Für manche seiner Freunde stürzte eine Welt ein. Konnte das wahr sein? Dass einer, dem man blind vertraut hatte, eigentlich ein ganz anderer war? Ein Judas, ein Verräter? Judas, das ist der Prototyp des Verräters. Von ihm haben wir heute auch schon gehört. Beim Essen hatte Jesus gesagt, einer unter euch wird mich verraten. Die anderen waren irritiert. Was sollte das? Wen meinte Jesus? Petrus traut sich nicht mal selber zu fragen. Er bittet den Jünger, der eine besondere Nähe zu Jesus hat. Herr, wer ist es? Ich stelle mir das betretene Schweigen vor, die peinliche Stille. Oh mein Gott, eben war man doch noch eine verschworene Gemeinschaft und auf einmal zeigen sich Verwerfungen und Bruchlinien. Auf einmal zeigt sich menschliche Schwäche in ihrer hässlichsten Gestalt. Was hätte ich denn machen sollen? Es war doch ein Befehl. Wenn ich nicht mitgemacht hätte, wäre es mir schlimm ergangen oder meine Familie wäre deportiert worden. Ach, wir kennen das doch. Tausendmal gehört, den Versuch, das eigene Versagen zu beschönigen, die eigene Feigheit zu erklären, zu entschuldigen. Ist Judas ein Handlanger des Teufels? Im Johannesevangelium steht es so. Es ist vielleicht ein rührender Versuch, das Unerklärliche erklären zu wollen. Wie kommt einer dazu, seine eigenen Freunde, den charismatischen, geliebten Anführer hinzuhängen? Die frühchristlichen Gemeinden der ersten Jahrhunderte konnten sich das nur mit einer bösen Macht erklären, die den Judas sozusagen umgedreht hatte. Denn wenn es nicht so gewesen war, wem konnte man dann in den kleinen johannäischen Gemeinden noch trauen? Man wurde ja von der nichtchristlichen Umwelt angefeindet und hielt eng zusammen. Es gibt aber noch eine andere Erklärung für Judas Verhalten. Judas Iskariot, er ist ein Sikarier. Die Sikarier waren eine Widerstandsgruppe, die mit terroristischen Anschlägen versuchte, die römische Besatzungsmacht zu vertreiben. Wie oft hatte Judas Jesus von seinem neuen Reich sprechen hören? Und er stellte sich vor, dass das ein Reich sein würde, in dem die Besatzungsmacht vertrieben wäre. Judas will die Dinge nur beschleunigen. Er will zum Handeln provozieren. Die neue Zeit, die neue Freiheit soll endlich anbrechen. Wie oft wurden im Namen der neuen Zeit die schrecklichsten Taten verübt? Wie oft Menschen für die vermeintlich gute Sache geopfert? Judas reiht sich da ein in eine unendliche Reihe von Terroristen, Verräterinnen und Spitzeln. Judas Iskariot trennt das Himmlische vom Irdischen. Dann verschwindet er in die Nacht. Er verkauft Jesus und liefert ihn den irdischen Mächten aus. Den anderen ist sein Verschwinden nicht weiter aufgefallen. Aber die Worte über den bevorstehenden Verrat hallen nach, lähmen die Gedanken. Gehöre ich eigentlich zu den Guten? Herr, bin ich's? Auch die Jünger halten nicht immer das, was sie versprochen haben. Und Jesus wird bald gefangen genommen. Verrat ist immer ein harter Vertrauensbruch. Der Verrat des Judas wiegt umso schwerer, weil er mit am Tisch saß. Was bleibt, ist eine sehr bittere Erkenntnis. Nähe schützt nicht. Judas macht dabei bloß den Anfang. In der Geschichte der Kirche wird das auch immer deutlicher. Falsche Brüder und falsche Schwestern nennt man manchmal Judasse. In der DDR hießen sie I.M. Petrus oder I.M. Monstranz. Geistliche wurden als Stasi-Spitzel angeworben. Egal, evangelisch, katholisch, Christen waren bereit zum Verrat. Es gab Verstrickungen mit der Stasi bis tief in die Kirchenapparate hinein. Bestimmt war vielen nicht bewusst, was die Konsequenzen ihres Verhaltens waren. Manche wollten einfach nur ein neues Auto oder Reisefreiheit. Andere dachten, sie hätten hehre Ziele, dachten, sie täten etwas Gutes, wenn sie mit der Stasi zusammenarbeiteten, um so den Sozialismus zu befördern. Entlastungsmythen. Aber die Gefahr kommt eben nicht immer von außen. Es braucht einen Freund, es braucht einen der Zwölf, der Jesus verrät. Das Furchtbarste geschieht nicht von außen, sondern von innen. Der Feind kommt von innen. Der Verrat kommt aus der Mitte. Nicht nur beim letzten Abendmahl. Nie war die Kirche eine Gemeinschaft der Reinen und Sündlosen. Mit unseren katholischen Geschwistern stehen wir fassungslos vor den Abgründen, die sich im Kölner Erzbistum auftun. Aber Überheblichkeit ist völlig unangebracht. Der Verrat des Judas war bloß ein Anfang. Herr, bin ich's? Zum Reformationsjubiläum bat die evangelische Kirche in Mitteldeutschland um Vergebung und bekannte ihre Schuld. Judas sitzt in kirchlichen Gremien und in weltlichen Strukturen. Er ist in meinen dunklen Momenten. Er ist der Zweifel und der Vertrauensbruch. Er ist das nicht gehaltene Versprechen. Er ist der Verrat an der Sache. Und was bleibt? Am Ende bleibt nur die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sitzt am Tisch, so wie er immer ist, unberechenbar gütig, barmherzig, gnädig, schaut er sich um. Er sieht seinen Jüngern und Jüngerinnen der Reihe nach in die Augen, wartet ab. Er weiß, was geschehen wird und er weiß, wer ihn verraten wird. Er kennt den Riss, der durch Judas hindurchgeht, sieht Schmerz, sieht Verzweiflung, sieht Enttäuschung, sieht das Dunkle in seinen Augen, die Nacht, die auch die seine ist. Aber er reicht Judas das Brot. Sein Blick ist freundlich. Bevor alles vorbei ist, wird Jesus am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen. Für Judas, für die ganze Kirche, für dich und mich. Gerhard Gundermann singt das so.
Hier bin ich der Wurm, so wie ins Wasser fiel der Stein. Hier hat mich mein Gott verloren und hier holt er mich wieder ein.
Hier bin ich geboren. So wie ins Wasser fiel der Stein. Hier hat mich mein Gott verloren. Und hier holt er mich wieder ein. Amen.